ラジオトークス。The German Needles Radio. The German Needles Radio. Start.Hallo und herzlich willkommen zu Radio Tux, Ausgabe Mai 2012. Bevor wir mit der Sendung richtig loslegen, möchten wir uns ganz herzlich bei euch für die Kommentare zu der letzten Sendung bedanken. Außerdem finden wir es unglaublich, wie ihr uns helft, die Sendungen zu gestalten. Auch in dieser Ausgabe werden wir wieder einmal mit einem Anwender über die von ihm eingesetzte Desktop-Umgebung sprechen. Das funktioniert natürlich nur, weil ihr so freundlich seid, tatsächlich mit uns zu reden.Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner unseres Gewinnspiels aus der letzten Sendung. Einige Hörer durften sich nämlich über Karten zum diesjährigen Linux-Tag in Berlin freuen, der, wie ich gelesen habe, dieses Jahr einen Besucherzuwachs verbuchen konnte. Apropos Linux-Tag. Für Radio Tux war Ingo dort und hat unter anderem ein Interview mit Lenz Grimmer von Oracle über ButterFS geführt.
So.Jetzt live vom Linux-Tag. Bei mir ist Lenz Grimmer. Er ist Produktmanager für Oracle Linux. Hallo.
Hallihallo, guten Tag.
Wir wollen heute ein bisschen über ButterFS reden. ButterFS ist ja so das nächste Dateisystem für Linux. Und vielleicht kannst du uns erstmal erklären, wie kam es eigentlich dazu? Also es kam ja irgendwie von Oracle. Und du bist von Oracle, also müsstest du dich ja so ein bisschen da auskennen. Wie hat das eigentlich so funktioniert?
Ja, also ursprünglich kommt es von Chris Mason. Der ist der Hauptentwickler, der auch heute noch die Entwicklung koordiniert. Und Chris Mason war früher bei SUSE und hat da unter anderem am RiserFS-Dateisystem gearbeitet und hat halt immer schon die Idee, mal wieder was Neues anzufangen. Er hat dann irgendwann zu Oracle gewechselt, hat dann eben ziemlich früh, als er bei Oracle angefangen hat, eben mit ButterFS der Entwicklung angefangen, hat sich eben von dem Konzept des B-Tree-Baums inspirieren lassen und hat das dann eben in ein Dateisystemkonzept umgesetzt, hat aber auch viele Anleihen bei RiserFS genommen, also zum Beispiel die Art und Weise, wie Dateien in Extents gespeichert werden können, um eben Plattenplatz zu sparen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es doch auch eine RiserFS-Vergangenheit hat. Aber warum auch nicht? Ich meine, gute Ideen kann man ja durchaus nochmal neu ansetzen. Aber er war halt einfach auch mit der Entwicklung, wie RiserFS vorangegangen ist, nicht so zufrieden und wollte halt doch noch mehr machen. Und deswegen hat er halt eben angefangen, ein neues Dateisystem zu entwickeln. Unter anderem halt eben, um Funktionalität in Linux zu bringen, die zu dem Zeitpunkt nicht da waren, wie eben die Snapshots oder dass eben das Dateisystem auch selber Volume Management oder RAID betreibt.
Also das, was jetzt alles extra ist und alle wissen nichts voneinander und da kann man natürlich sparen, wenn das Dateisystem das alles gleichzeitig schon weiß und verteilt selber.
Genau, also sparen wahrscheinlich auch, aber dadurch, dass das Dateisystem wirklich direkt mit dem Blockgerät redet, kann es Speichermanagement ganz anders betreiben, ohne halt eben durch die Abstraktionsschichten wie LVM oder den RAID-Layer zu gehen. Da kann man Dinge realisieren, die halt durch diese Abstraktionsschichten nicht möglich sind. Viele Entwickler sind da natürlich ein bisschen skeptisch und sagen, sowas wie ButterFS darf gar nicht sein, das muss alles schön abstrahiert sein. Aber unter Solaris, das ZFS macht es ja genauso. Auch da ist das Dateisystem gleichzeitig Volume Manager und RAID. Und die Vorteile, die man daraus ziehen kann, sind echt immens, weil halt viel Funktionalität und Performance-Gewinn sich dadurch ermöglichen.
Ja, ZFS war ja so ein bisschen auch, kann man Pate oder Vorbild oder sowas sagen, dass überhaupt diese ButterFS-Geschichte angefangen wurde? Oder ist das... Nee, schüttelst du den Kopf?
Ich schüttel den Kopf, witzigerweise gar nicht. Also Chris kennt ZFS gar nicht. Er guckt den Code nicht an, er spricht nicht mit den Entwicklern, sondern die Dateisysteme haben viel Ähnlichkeiten von den Konzepten und den Features, die sie bieten, aber sie sind völlig unabhängig voneinander implementiert. Und er hat sich jetzt nicht von ZFS irgendwie inspirieren lassen. Ich glaube, das ist eher eine Sache, die mehr in der jüngeren Vergangenheit jetzt vorkommt, dass die Leute, die eben ZFS unter Solaris-Erfahrung haben, nach Features fragen, die sie dort kennen und die sie gerne in ButterFS auch sehen würden. Aber der ursprüngliche Grundgedanke ist völlig von ZFS losgelöst.
Ja, und ZFS kann man ja unter Linux nicht so einfach benutzen wegen den Lizenzgeschichten, aber ButterFS ist einfach GPL-Code.
So ist es. ButterFS ist Teil des Mainline Linux-Kernels und steht damit unter der GPL und wird in dem Sinne auch wie jedes andere Linux-Dateisystem entwickelt. Also Chris Mason ist auch weiterhin der Koordinator, der die Patches einsammelt, aber ein Großteil des Codes und der Entwicklung, die stattfindet, wird auch außerhalb gemacht. Im Endeffekt ist Chris für ButterFS ist das, was Linus Torvalds für den Linux-Kernel als Gesamtes ist. Er ist halt eben so der Code-Captain, der die Patches von den einzelnen anderen Entwicklern bewertet, aufnimmt und zusammenstellt und dann an Linus Torvalds übergibt. Aber ButterfS hat heute Entwickler, die bei SUSE angestellt sind, bei Red Hat, bei Intel, bei Fujitsu und noch einigen anderen Firmen, die also wirklich sehr aktiv auch heutzutage noch dran beteiligt sind. Und das ist wirklich auch nur im Rahmen dieser Kooperation eigentlich möglich. Also Chris alleine hätte das in dieser Zeit, glaube ich, nie allein auf die Beine gestellt.
Ist Chris nur Hauptentwickler, also Hauptzeitentwickler für ButterfS oder macht er nebenbei noch irgendwas anderes?
Er macht nebenbei auch noch was anderes. Chris ist primär bei uns der Entwicklungsleiter unseres Linux-Kernel-Entwicklungsteams. Also er hat ein Team von Kernel-Entwicklern unter sich, die halt eben an diversen anderen Komponenten des Linux-Kernels arbeiten. Oracle betreibt, wie viele andere im Linux-Bereich tätige Firmen, auch ein eigenes Entwicklerteam, die ganz offen in der Community an diversen Linux-Kernel-Features arbeiten, wie zum Beispiel Xen, der Virtualisierungsschicht, das OCFS2, der Cluster-Dateisystem und noch diverse andere Baustellen. Also wir haben wirklich eine recht stattliche Anzahl von Kernel-Entwicklern, die bei uns unter Chris in dem Team arbeiten. Aber ButterfS ist daneben natürlich auch eins seiner Babys, mit dem er sehr viel Zeit verbringt.
Also sind bei Oracle sonst noch weitere Entwickler, die an ButterfS arbeiten, oder ist das einfach so ein Konglomerat von mehreren Leuten, von mehreren Firmen, die sich da einfach engagieren bei dem Teil?
Wir haben neben Chris noch 2, 3 andere Entwickler, die ButterfS-Entwicklung betreiben, die aber jetzt nicht so präsent nach außen sichtbar sind, wie jetzt Chris als Koordinator ist. Aber es ist mittlerweile wirklich ein klassisches Open-Source-Projekt mit Teilnehmern aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, Firmen als auch Individuen, die das einfach aus Spaß an der Freude machen.
Ja, mit dem Kauf von Sun gehört ja jetzt auch ZFS eigentlich zu Oracle. Und ihr habt ja noch dieses Oracle Linux. Was ist denn da das Standarddateisystem?
Das Standarddateisystem von Oracle Linux ist momentan noch EXT, aber wir bieten jetzt in den letzten Versionen auch ButterfS als Option mit an, weil wir eben mittlerweile der Meinung sind, dass ButterfS einsetzbar ist. Und wir haben uns da schon was bei überlegt. Und dadurch, dass wir Chris im Haus haben, können wir, glaube ich, auch recht gut einschätzen, in welchem Stand das Dateisystem ist. Wir machen sehr intensive Tests mit dem Dateisystem intern. Also wir haben eine interne Linux-basierte Testfarm von mittlerweile über 8000 Maschinen, die eigentlich rund um die Uhr nichts weiter machen, als Linux-basierte Tests zu fahren. Und ein Großteil davon wird eben auch auf ButterfS als Dateisystem gemacht.
Und ZFS war dann nie in der Planung, also weil ihr eh alles im Haus habt.
Ach so, na, die Übernahme von Sun Microsystems kam später. Da war ButterfS in Linux ja schon recht weit gediehen. Und es macht einfach keinen Sinn. ZFS ist das Dateisystem für Solaris. ButterfS ist das Dateisystem für Linux. Beide sind auch doch sehr an die Eigenheiten des Betriebssystems angepasst. Und ja, es gibt einen ZFS für Linux-Port oder sogar mehrere. Aber es ist halt bei Weitem nicht so gut integriert, wie es bei ButterfS der Fall ist. Einfach weil es eben schon von Grund auf ein natives Linux-Dateisystem ist.
Wann glaubst du, dass auch andere Distributionen ButterfS dann mal so als Standard-Dateisystem benutzen werden könnten? Vielleicht irgendwann mal?
Ich hoffe bald. Bei Fedora ist die Diskussion ja anscheinend für schon seit den letzten paar Releases immer wieder aufgekommen. Der Joseph Bacik, der auch sehr aktiv sich an ButterfS-Entwicklung beteiligt, der bei Red Hat arbeitet, verfolgt das auch recht aktiv und es hängt, glaube ich, auch ein bisschen von ihm und seiner Einschätzung ab. Die SUSE hat jetzt mit dem letzten SUSE Linux Enterprise Server Unterstützung für ButterfS angekündigt und Oracle mit Oracle Linux und unserem Unbreakable Enterprise Kernel haben es eben auch seit kurzem drin. Ich persönlich nutze ButterfS privat für Backup-Zwecke schon seit 1,5 Jahren, würde ich mal sagen, und habe bisher keine Schwierigkeiten gehabt. Es ist auch eine Sache, die ich nachher in meinem Vortrag erwähnen möchte, aber ein Großteil der Fehler und der richtig üblen Probleme, die Leute mit ButterfS hatten, ist Grund eines Problems, den Chris Mason erst vor kurzem gefunden hat, der in dem Barrier-Code des Dateisystems war, in der Art und Weise, wie es eben mit dem unterliegenden Blockgerät spricht. Und gerade wenn man halt Serial-ATA-Festplattenlaufwerke hat, kam es dabei Stromausfällen zu Dateisystemkorruptionen, die nicht so ohne weiteres behebbar waren, weil eben dieser Bug da war. Der ist seit Linux Kernel 3.2 gefixt und auch eben Bestandteil zum Beispiel in der SUSE Linux Enterprise oder Oracle Linux. Diesen Patch haben die auch zurückportiert in ihre Version.
Aber würdest du jetzt sagen, okay, Produktivdaten kann man darauf auch schon fahren oder würdest du da jetzt noch abraten?
Ach, nagel mich nicht drauf fest. Es ist im Endeffekt, das Witzige an so einem Dateisystem ist, alle warten darauf, dass irgendwann mal das grüne Licht gegeben wird. Ja, jetzt ist es produktiv einsetzbar. Das wird in dem Sinne, glaube ich, nie passieren. Es ist auch so ein Henne-Ei-Problem. Wenn die Leute zurückhaltend sind und es nicht testen, werden manche Bugs nicht gefunden. Und ich bin durchaus der Meinung, dass man es jetzt schon verwenden kann. Wir verwenden es auch, aber Best Practice, wie man im Englischen so schön sagt, ist halt, dass man auch Backups vorhält, dass man, wenn ein Ausfall ist, eine Möglichkeit hat, die Daten noch zu reproduzieren. Aber das würde ich jetzt auch auf anderen Dateisystemen so machen, das ist nicht ButterFS-spezifisch. Aber für den allgemeinen Einsatz hat es jetzt einen Tauglichkeitsgrad erreicht, den es einsetzbar macht.
Und man kann ja auch ganz einfach so ein X3 oder X4 einfach in ButterFS umwandeln, ne?
Ja, das ist eine ganz elegante Lösung. Chris hat ein Tool geschrieben, was ein bestehendes EXT-Dateisystem 3 oder 4, ich weiß gar nicht, ob es auch mit 2 geht, aber jedenfalls, wenn du bestehende Daten auf einem EXT-Dateisystem hast, gibt es ein Konvertierungstool, was ein EXT ohne Datenverlust in ButterFS umwandelt und auch wieder rückgängig machen kann. Wobei du dann natürlich wieder auf dem Stand bist, wo das EXT4-Dateisystem war, bevor du die Konvertierung gemacht hast. Aber es ist auch möglich, wenn man irgendwie nicht zufrieden ist, wieder zurückzukehren. Also der alte Zustand des EXT-Dateisystems wird wie ein weiterer Snapshot im ButterFS-Dateisystem vorgehalten.
Gibt es mittlerweile auch genug Tools so zum Reparieren des Dateisystems und sowas, weil das ja immer am Anfang so ein Problem war. Ja, ich setze mir das Ding auf, aber jetzt, wenn es dann mal schief geht, habe ich irgendwie keine Möglichkeit, da was zu machen.
Ja, der Schrei nach diesem Tool ist schon lange und laut gewesen und Chris hat Anfang dieses Jahres die erste Version des ButterFS File System Check Tools veröffentlicht, was auch schon einen Teil der möglichen Fehler reparieren kann. Es ist noch nicht vollständig, auch daran wird noch gearbeitet. Aber vieles davon wird auch dateisystemintern schon gemacht. Also du kannst ein ButterFS zum Beispiel mit der Option O Recovery mounten und dann versucht es schon im Treiber intern viele Dinge erstmal zu probieren, um eben wieder auf die Füße zu kommen, ohne dass man jetzt ein externes File-System-Check-Tool eigentlich dafür benötigt. Aber die Lage wird besser. Es gibt einerseits eben dieses Repair-Tool von Chris. Joseph hat mittlerweile auch ein Tool geschrieben, was allerdings nur versucht, das, was an Daten noch verfügbar ist, irgendwie zusammenzukratzen und rauszuziehen. Es ist kein Repariertool in dem Sinne, sondern mehr Schadensbegrenzung. Ja. Also das, was noch rettbar ist, kann er in nur lesender Weise daraus rausziehen. Und mit den beiden Werkzeugen kommt man eigentlich schon recht weit.
Was fehlt jetzt aus deiner Sicht noch, also sei es an Werkzeugen oder auch an Technik im ButterFS selbst?
Von der Funktionalität, denke ich mal, hat es jetzt schon einen Stand erreicht, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Mir persönlich könnte an der Usability der Tools an sich noch ein bisschen gefeilt werden, also das ButterFS-Kommandozeilenwerkzeug bietet zwar alles, aber ich bin auch großer Fan von ZFS und das ist von der Benutzung doch noch ein bisschen eleganter, wenn man Kommandozeilen-Fan ist. Aber funktionalitätsmäßig hat es jetzt schon ein Level erreicht, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Deduplizierung ist eine Sache, die wohl irgendwie auf dem Radarschirm noch ist. Verschlüsselung ist etwas, was noch nicht enthalten ist. Also es gibt sicher noch viele Baustellen, an denen man noch arbeiten kann, aber die Grundfunktionalität des Dateisystems ist da. Und es gibt jetzt halt auch mehr und mehr Tools, die auf ButterFS aufbauen, weitere Funktionen bieten. YAML, das Paketmanagementsystem, hat zum Beispiel ein Plugin, mit dem man ButterFS Snapshots mit einbinden kann, um ein quasi Rollback vorzunehmen. Das heißt, du installierst RPMs und wenn du dabei irgendein Problem entdeckst, kannst du eben einen Rollback über den Snapshot in die vorherige Version machen. Das ist ganz praktisch. Und SUSE hat mit dem Snapper-Tool auch eine Möglichkeit geschaffen, wie man schnell und komfortabel mit Snapshots arbeiten kann, um auch Differenzen zwischen Snapshots sich anzuschauen und schnell von einem in den nächsten zu hüpfen. Also es tut sich da noch einiges. Ansonsten, klar, Stabilität ist das, wo auch jetzt immer noch viel dran gearbeitet werden muss. Die ganzen weiteren Fälle von Problemen, die auftauchen, dass die weiter untersucht werden. Aber es wird weniger. Und gerade eben dieser spezielle Bug, den ich vorher am Anfang erwähnt habe, hat wohl wirklich auch für den Großteil der Probleme gesorgt und sollte damit jetzt auch Geschichte sein.
Also man sieht viel Entwicklung und wäre ja auch langweilig, wenn es irgendwann vorbei wäre. Ja, dann könnte man ja sagen, okay, ist so wie Tech oder so, ist es einfach fertig. Gibt es noch irgendwas, wo wir uns jetzt in naher Zukunft drauf einstellen können, was wir uns drüber freuen können?
Wäre zu sagen, also ich habe jetzt gerade nicht den Einblick, was so als Feature wirklich in der Pipeline ist, was kurz vor der Vollendung steht. Was ich persönlich von ZFS-Seite noch vermisse, ist zum Beispiel die Möglichkeit, mit Send und Receive einen Snapshot von einem Rechner auf den nächsten zu verschieben, um ihn dort wieder einzuspielen. Das ist sehr praktisch, wenn man halt eben das Dateisystem für Backup-Zwecke verwenden möchte. Ich freue mich drauf, wenn mehr Distributionen endlich ButterFS wirklich sauberer unterstützen und auch dem Anwender anbieten. Und nur über diesen Weg wirklich wird auch die Stabilität weiter vorangehen, je mehr Leute es benutzen und auch wirklich quasi sich ein Herz fassen und sich mal damit befassen. Aber wie gesagt, ich verwende es auf meinen externen USB-Platten als Backup-Dateisystem schon seit geraumer Zeit und hatte bisher noch nie irgendwelche Datenverluste.
Gut, so freuen wir uns mal drauf, wie es dieses Jahr noch so wird. Und wahrscheinlich spätestens, falls wir uns nächstes Jahr wiedersehen, wird es wahrscheinlich überall Standard sein. Vielen Dank, Lenz Grimmer, Produktmanager für Oracle Linux bei Oracle. Und
danke. Vielen Dank. Tschüss.
Das war Set Me Free von Chasing Eidolon. Wie immer bei Radio Tux, Musik, die ihr herunterladen dürft und sollt. Ihr findet Chasing Eidolon auf jamendo.com, dem Portal für freie Musik. Ebenfalls auf dem Linux-Tag sprach Ingo mit Thomas Mönkemeyer alias Mönk über OpenStreetMap und Geocaching.
Ja, jetzt live hier vom Linux-Tag 2012. Bei mir ist Mönk und wir haben uns hier mal am OpenStreetMap-Stand zusammengefunden. Wie geht's dir so?
Du, perfekt. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe in letzter Zeit viel Veränderungen gemacht. Ich habe mir auf meine alten Tage noch erlaubt, so ein bisschen Geo zu studieren. Und ich mache ja schon länger Geo und mittlerweile mache ich Geo beruflich. Ganzen Tag Geo, Geo, Geo.
Das klingt gut. Genau, wir hatten dich vor ein paar Jahren mal zum Thema mit Geocaching, ne?
Ja, das war mit dem Kollegen Thomas, ich fällt mir genau, und da haben wir über Linux Club gesprochen, also das ist das eine, was eine Forum, was ich habe, und Geo Club halt was andere halt mit Geocaching, was noch mittlerweile sogar noch mehr an Fahrt gewinnt. Also früher war das Linux Ding eher das Stärkere und mittlerweile ist das Geocaching Forum das Größere von beiden.
Du bist so ein richtig großer Cacher, du machst so alles, was es da so gibt, ja.
Gar nicht mehr so. Also ich habe 2003 angefangen mit dem Geocaching. Da war das noch so was eher Ausgefallenes. Geocaching wird sowas von Mainstream. Und du guckst in Zeitungen, Presse, Fernsehen, überall. Im Geoclub regelmäßig zum Sommerloch kommen die Journalisten um die Ecke. Wir wollen mal was machen über Geocaching. Ich kann es schon nicht mehr hören. Also aus Geocaching ziehe ich mich nach und nach so ein bisschen aktiv zurück.
Das heißt, was machst du dann?
Ja, OpenStreetMap, ne? Deswegen bin ich heute am Stand von OpenStreetMap hier. Das lässt sich auch gut kombinieren. Also wenn ich dann mal wieder geocachen bin, ich denke, ich werde es auf jeden Fall immer noch ein bisschen machen, aber nicht mehr so intensiv wie früher, dann gehe ich jetzt bei und trage so das eine oder andere in die OpenStreetMap ein.
Bei dir im Ort oder einfach, wenn du wanderst oder sowas?
Wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann ich habe so einen GPS-Empfänger halt vom Geocachen noch und da habe ich mir so ein Tool geschrieben, wo ich dann sehr einfach Fotos oder Wegpunkte, die ich gesetzt habe, eintragen kann. Und dann trage ich halt ein bisschen was ein in die OpenStreetMap. Heute bin ich ein bisschen hier, unterstütze die Jungs vom OpenStreetMap-Team in Berlin. Es gibt auch so einen Stammtisch hier in Berlin, wo wir den regelmäßig treffen. Und aus dem hervorgegangen ist halt auch der Stand hier auf dem Linux-Tag. Naja, und dann helfe ich hier ein bisschen mit.
Was benutzt du denn für Hardware-Geräte, wenn man mal so fragen darf? Weil, also ich habe jetzt nur so ein Smartphone immer dabei. Ich weiß nicht, was benutzt du?
Ja, du machst auch Geocaching, ne?
Ich habe gerade angefangen, ja.
Ja, ja. Also du bist dann nämlich die Sorte Geocacher, die
Mainstream.
Genau, die die Alt-Geocacher gar nicht so unbedingt sehen wollen. Nämlich das sind die iPhone-Cacher. Die iPhone-Cacher, die dann irgendwie ganz ungenaue Koordinaten immer nur haben. So das Vorurteil stimmt nicht ganz. Und die immer nur ganz kurze Logs schnell gefunden und so abgeben können, weil da Tippen auf dem iPhone vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Das ist so die Klischee-Vorstellung. Und ich bin hier einer der Geocacher, die noch einen richtigen GPS-Empfänger haben. Die sind meist von Garmin, wenn man das so sagen darf, oder Magellan ist auch sehr verbreitet. Also die typischen Outdoor-GPS-Empfänger.
Ja, die sehen so aus, als könnte man es fast ins Wasser schmeißen. Das ist so ein Knochen so richtig.
Ja, ja, ist auch wasserdicht. Also es hat schon Berichte gegeben im Geoclub, dass jemand sowas in den Bach reingefallen ist und erst nach 2 Tagen rausgeholt werden konnte. Irgendjemand hat auch mal geschrieben, in der Waschmaschine mitgewaschen. So ein hat auch funktioniert.
Gibt es auch Caches in Höhlen oder so, wo man richtig tauchen muss und so?
Es gibt alles Mögliche. Also das Terrain geht von ganz tief bis irgendwo ganz hoch. Und Höhlen ist auch immer wieder ein Streitthema übrigens, wegen der Fledermäuse. Ne? Da gibt es dann so Zeiten, zu denen man nicht in die Höhle darf. Alles gibt's ja. Also Geocaching-Regeln, ich sag mal so Spaß, Geocaching-Regel Nummer 1, wenn es darauf geht, geht's darauf. Ne?
Und runter geht, geht's auch runter.
Das ist Regel Nummer 2 und Regel Nummer 3, wenn es da rein geht, geht's da rein, genau. Ja.
Aber zurück zum Garmin, was... Ja.
Das ist ein Garmin, das ist jetzt ein Oregon, das ist einer, der sehr verbreitet ist. Gibt verschiedene Modelle von Garmin, das ist, glaube ich, jetzt müßig hier zu erörtern, dann verschiedene Eigenschaften. Der hat jetzt eine Kamera drin, also ich kann damit auch Fotos machen, die dann die Koordinaten in dem Bild mit als Metadaten abgespeichert haben, sodass man damit zum Beispiel dann auch mappen kann.
Ja, würdest du so ein Ding für Anfänger jetzt empfehlen oder sollten die tatsächlich jetzt nicht, wie ich jetzt so ein Smartphone und... Irgendwie reicht es ja, oder? Also wie gesagt, ich habe jetzt...
Geocaching oder OpenStreet?
Sowohl als auch.
Ja, also ich sag mal, wenn du anfängst und hast so ein iPhone, fang damit an. Wenn du
oder ein Android oder Smartphone.
Ja. Irgendwann wirst du vielleicht dazu kommen und sagen, reicht mir nicht mehr.
Und wann passiert das? Also wann reicht denn so ein Smartphone nicht mehr?
Das wird dir dann nicht mehr reichen, wenn du so typische Outdoor-Wünsche hast, so mitlaufen lassen am Gürtel baumeln. Dein iPhone ist auch nun relativ empfindlich. Also du wirst dir dann eine Schutzbox zu holen oder du wirst dann doch zum Outdoor-Gerät wegen der Robustheit greifen. Aber sonst sind natürlich solche Handys eine tolle Sache.
Aber von der Genauigkeit, ist es da, macht es da einen Unterschied?
Also man sagt, ich habe es selber nie nachgemessen. Man sagt, dass die Smartphones nicht so exakt sind. Also ich halte es für einen Vorurteil, aber ich kann es jetzt auch nicht sagen, weil ich es nicht selber überprüft habe. Ich selber habe so ein Smartphone gar nicht. Ich habe da so ein, das habe ich gerade, damit deine Aufnahme nicht verblitzt, Dings wird in den Schrank gesperrt, so ein uraltes Motorola Club Handy, weil so ein Telefon ist für mich zum Telefonieren. Das mit den iPhones ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber man sagt so bei den Geocachern auch so ein Cache, der ist mal wieder mit so einem Telefon eingemessen worden, da stimmen die Koordinaten sowieso nicht. Kann sein, dass es so ist. Also ich denke wohl, dass die richtigen GPS-Empfänger schon genauer sind. Aber genau kann ich es nicht sagen.
Was kostet so ein Gerät?
Ja, so 200, 300 Euro bist dabei.
Ja gut, für einen doppelten Preis kriegt man auch schon ein Smartphone. Ja, oder für die Hälfte des Preises auch.
Ja, ja, und wie gesagt, also mir wäre es auch zu schade, das dann so einfach in den Rucksack reinschmeißen oder beim Klettern am Gürtel zu tragen. Also, na gut, muss jeder für sich selber wissen. Und OpenStreetMap-Karten gibt es hierfür, für Garmin-Empfänger. Bei iPhone bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie das dann geht. Da gibt es irgendwie Apps, glaube ich, mit denen man das dann machen kann. Also im Geoclub gibt es auch extra eine Kategorie, so ein Unterforum, wo es dann um solche Telefone geht. Die Jungs, die da sind, die wissen bestimmt besser Bescheid als ich.
Selbst in der OpenStreetMap, im OpenStreetMap-Wiki gibt es eine ganze Seite mit Apps von Android und iPhone, die aufgelistet sind, wie aktuell die sind und sowas. Also da kann man einfach mal nachgucken, wenn man jetzt nur mal mit dem Smartphone anfangen will. Also im Wiki von OpenStreetMap gibt es einfach alles.
Ja, ich denke, also dass mit Sicherheit da schon eine ganze Menge vorhanden ist. Ist nicht so ganz meine Welt, deswegen kann ich da nicht so mitreden. Wichtig zu wissen ist, glaube ich, die meisten denken, OpenStreetMap, das ist die Karte, die man im Internet sieht. Also wenn man auf die Webseite geht, meinetwegen OpenStreetMap.de oder OpenStreetMap.org, die Karte, die man da sieht, das wäre die OpenStreetMap. Aber viel wichtiger ist ja zu wissen, OpenStreetMap ist eigentlich eine Datenbank. Also da sind Geodaten drin und alles, was wir davon sehen, das sind abgeleitete Produkte. Also die ganzen Karten, die du hier so hängen siehst am Stand, das sind letztlich ausgedruckte Karten, die abgeleitet sind aus der Datenbank. Und wenn man irgendwas verwendet an der OpenStreetMap, ist es meistens eben so ein abgeleitetes Produkt.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast irgendwas Kleines programmiert, dass man das so, wenn du bei jetzt cachen gehst, irgendwas noch so einen kleinen Punkt eintragen kannst irgendwo?
Ja, das ist das, was ich heute ganz gerne mit den Leuten hier mache, am OpenStreetMap-Stand, auf dem Linux-Tag. Also eine ganz gängige Geschichte ist, dass Leute herkommen und sagen, ich guck ja auch gern OpenStreetMap, aber da ist bei mir um die Ecke irgendwie, so, war heute einer da, Pizzeria, die gibt's schon gar nicht mehr, das Haus ist abgerissen. Und ich sage, okay, das können wir dann mal eben machen. Und es ist eine ganz typische Geschichte, dass Leute herkommen und sagen, ja, bei mir um die Ecke ist das und das und das möchte ich eigentlich mal eben eintragen. Und sage ich, warum noch nicht eingetragen? Ja, ist mir zu kompliziert mit den ganzen Programmen, was man da so braucht. Ne? Muss ich zugeben, diese Toolchain von OpenStreetMap, also es gibt also verschiedene, JOSM ist zum Beispiel so ein Java-basierter Editor, das ist jetzt auch mit einer relativ steilen Lernkurve versehen. Also da muss man sich eben so ein bisschen einarbeiten. Und ich habe eine Webseite gemacht, so ein Tool, das läuft auf einer Webseite, das heißt, man muss da jetzt nichts installieren. YAPIS heißt das, Yet Another Point of Interest Submitter, findet man mit Google auch sofort. Da kann man einfach Punkte einreichen bei OpenStreetMap. Das heißt, ich habe entweder einen GPS-Empfänger, so eine GPX-Datei, lade die hoch, oder vom Handy ein Bild mit Koordinaten, lade das hoch, oder ich zeige einfach direkt auf der Karte, da. Und dann fragt die Seite, was ist denn da? Und dann sagt man, aus einer langen Liste 250 Sachen, die da so drin sind, von Bäckerei bis Zoohandel, da ist meinetwegen ein Kiosk. Dann sagt man, okay, Kiosk. Und dann fragt er noch, hat der Kiosk einen Namen vielleicht? Kannst du eine Straße angeben? Nur wenn man es angeben kann, ausfüllen. Wenn man nichts angeben kann, einfach leer lassen. Und dann sagt man, abschicken. Und dann ist das Ding eingetragen in die OpenStreetMap.
So auch Öffnungszeiten und sowas kann ich bestimmt auch angeben.
Ja, sowas halt, ne, was so typisch für POIs, also Points of Interest ist. Und das ist natürlich insbesondere, jetzt sag ich mal, für Leute interessant, die irgendwie Gastronomie machen oder Hotel oder einfach nur einen Parkplatz oder einen Kiosk oder was auch immer eintragen wollen. die werden sich nicht mit den ganzen Programmen beschäftigen wollen, die man für OpenStreetMap verwenden kann, sondern die wollen nur das mal eben eintragen. Ich sag mal, das vergleiche ich so ein bisschen mit, es gab früher so Webkataloge, wo man sich eintragen konnte, wo man seine Webseite eintragen konnte. Und so etwa, so ein Tool, muss man sich vorstellen, ist das jetzt für OpenStreetMap. Also ich kann irgendetwas, was ich mal eben schnell eintragen möchte, in OpenStreetMap damit schnell mal eben eintragen. Und das mache ich mit den Leuten dann hier. Da war ja einer, der sagt, ja Mensch, in meinem Ort, da ist ja gar nichts erfasst, da ist eine Sparkasse, die ist nicht drin. Ich sag, komm, fangen wir sofort an. Da die Sparkasse, okay, eingetragen. Da der Bäcker, eingetragen. Da der Parkplatz, eingetragen. Also das ist dann ratzfatz erledigt.
Also ein sehr einfaches Tool, um die OpenStreetMap zu bereichern.
Um die OpenStreetMap zu bereichern, genau. Und das kann man jetzt zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel für Touristiker interessant ist, nicht? Damit die das, was in ihrem Ort drin ist, für die Touristen passend eintragen können.
Ja, oder wie du gerade gesagt hast, auch Hobbyisten, die einfach mal rumlaufen und sagen, ja, da ist es irgendwie und irgendwie kriegt man es selber nicht hin. Also habe ich ja auch angefangen, gedacht, Mist, der eine Weg da, ja, jetzt. Ja, und dann habe ich mich endlich mal hingesetzt, mir das Ding runtergeladen, aber ja, wie du gesagt hast, JOSM, da braucht man schon so seine Zeit, bis man sich da so reingearbeitet hat. Und heute hier am Stand habe ich mir erklären lassen, wie das mit Relationen funktioniert, weil wenn man Wege oder Buslinien oder sowas eintragen will, dann muss man natürlich schon noch mal ein bisschen mehr können. Das ist jetzt nicht die Aufgabe von deinem Webtool, aber...
Nee, da geht es auch nur um Punkte. Also da geht es nicht um Relationen, nicht um Linien, also Wege oder Flüsse oder was auch immer, sondern da geht es nur um da den Punkt mal eben.
Ne? Aber so habe ich auch angefangen. Also ich habe gedacht, da ist noch ein Bäcker, da ist noch die Sparkasse, da ist noch die Volksbank, da ist noch dieses und jenes. Und dann war ich halt irgendwann, jetzt müsste man mal irgendwie das machen. Und da merkt man dann schon, okay, jetzt sich mal hier am Stand das so erklären lassen, ist doch ein bisschen einfacher, als sich durch die ganzen Wikis zu bearbeiten. Und wenn da jemand noch nicht mal sich anfangen will, das Ding runterzuladen, sondern gerne nur auf eine Webseite gehen will und es schnell eintragen will, dann dein Tool, du musst es nochmal sagen, ich habe schon wieder vergessen, wie heißt es?
Yappis.
Yappis.
Genau, Yet Another Point of Interest Submitter.
Okay.
Das ist ein typisches Anfängertool, wie man sich das vorstellt. Also ich habe, ganz interessant, in dem Geo-Club, 30.000 Mitglieder, habe ich im April so ein Spielchen gemacht. Ich sage, ich habe hier 50 Geo-Coins, das sind so kleine Medaillen, die man in den Cache reintun kann, in Geocache reintun kann. Habe ich zum Verteilen und zwar möchte ich gerne, dass ihr im April mindestens, um mitzumachen bei der Aktion, ich will nicht sagen Gewinnspiel, aber bei der Aktion mitzumachen, 10 Punkte in die OpenStreetMap eintragen. Und da könnt ihr zum Beispiel Yappis verwenden oder ein anderes Tool, was ihr wollt. Und es hat sich gezeigt, dass also tatsächlich Leute angefangen haben, mit Yappis eben mal 10 Punkte einzutragen und dann das Interesse aufkam, so jetzt habe ich ja schon mein Benutzerkonto bei OpenStreetMap, wie funktioniert das denn mit den anderen Werkzeugen? Und ein Großteil der Benutzer möchte danach dann auch andere Werkzeuge benutzen, weil das dann einfach nicht mehr reicht, einfach nur ein paar Punkte zu setzen, sondern man möchte vielleicht doch eine Straße einzeichnen oder was auch immer. Aber ich denke, irgendwo muss der Anfang ja mal gemacht werden. Also sich an neue Dinge ranzutrauen, fällt einigen ja ein bisschen schwer und das ist eine Möglichkeit, das zu tun.
Also alles, was man braucht, ist ein Konto bei OpenStreetMaps und dann kann man dein Tool benutzen.
OpenStreetMap übrigens.
Oh, sorry.
Ja. Ja, es ist deswegen, es heißt maps.google.de, aber openstreetmap.de oder .org. Es gibt
oder
nur
USM.
Genau, USM. Abgekürzt immer USM. Es gibt nur eine Welt und nur eine Karte. Ja, jedenfalls, was man braucht, ist ein Konto bei OpenStreetMap. Das ist einfach dadurch, dass sämtliche Änderungen ja von Individuen durchgeführt werden und das soll auch einem Konto dann zugeordnet werden können, weil es halt sonst auch leicht Vandalismus in OpenStreetMap gibt. Und es gibt halt in OpenStreetMap so Rollback-Verfahren, dass man sagen kann, wir löschen jetzt den Benutzer mitsamt seinen Änderungen. Und wenn dann jemand Unfug macht, dann soll es halt einem Konto zugeordnet werden. Und das ist auch bei Yappis so. Man muss also einen Namen und ein Passwort für OpenStreetMap haben. Es ist übrigens auch schon das Schwierigste, sich ein Konto bei OpenStreetMap anzulegen. Schwieriger wird es dann nicht mehr. Das Eintragen der Punkte ist dann ganz einfach. Also meine Erfahrung hat gezeigt, dass die größte Einstiegshürde ist, sich ein Konto anzulegen. Man muss dazu wissen, wie die eigene E-Mail-Adresse heißt und welchen Benutzernamen man haben möchte. Der Rest erklärt sich dann von selbst.
Wow, das ist ja schwierig.
Ja, aber du, einige unterschätzen das nicht. Also die
sich erstmal eine E-Mail-Adresse anlegen zu müssen. Was ich cool fand, was ich gesehen habe, man kann auch ein Bild hochladen und du liest dann aus den EXIF-Daten wahrscheinlich aus, welche Geokoordinaten das sind, oder?
Ja, das ist so Generation I. Ne? Ich sage mal hier iPhone, Mac und eigenes Auto. Ja, also Generation I macht dann also ganz dekadent ein Foto mit der eingebauten Handyknipse. Und in dem Bild sind Koordinaten drin. Also es gibt natürlich so Leute, die sind in der Post-Privacy-Zeitalter noch nicht so ganz angekommen. Die haben das dann abgeschaltet. Also man muss natürlich seinen GPS-Empfänger im Handy dann auch eingeschaltet haben, damit das funktioniert. Ne? Gab auch schon so Fehlermeldungen, das funktioniert nicht. Also GPS-Empfänger einschalten, dann das Foto machen. Und da gibt es so Header, der heißt EXIF-Header, da sind dann Koordinaten drin.
Und man kann auch GPX-Daten hochladen. Also wenn man sagt, ich bin jetzt eh den Weg hier gelaufen, dann kann ich und da war der eine Punkt, den kann ich dann auch eintragen.
Ja, GPX ist so, was so ein Garmin-Empfänger so standardmäßig produziert. Wenn man da mitlaufen lässt, dann werden einmal Tracks aufgezeichnet und man kann natürlich Wegpunkte setzen. Also wenn ich an irgendeinem Ort bin, dann sage ich, diesen Ort bitte speichern. Kann den Ort auch noch in diesem Garmin-Empfänger benamsen. Und die Datei, die dann da rauskommt, die heißt, glaube ich, Current GPX. Liegt dann in irgendeinem Verzeichnis auf dem Garmin, gibt es eine Datei, GPX-Datei. Die kann man hochladen und kriegt dann eine Liste präsentiert mit allen Punkten, die drin sind und kann sagen, den Punkt bitte eintragen. Dann werden die Koordinaten davon übernommen.
Ja, super schönes Tool. Also wenn ihr Lust habt, jetzt einzusteigen bei OpenStreetMap und euch der ganze andere Kladderadatsch irgendwie zu viel war, dann gibt es jetzt eine einfache Webseite, wo man mal einfach nur so ein paar Punkte fixen kann oder das, was bei euch um der Ecke schon lange nicht mehr existiert, auch rauslöschen kann. Wunderbar, vielen Dank, Mönk.
Ja, hat mich sehr gefreut, mit dir wieder zu talken. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht.
Ach ja, der Mönk. Sein VGA-Copy hat mich damals schon eine Weile begleitet. Also, das damals heißt, dass ich so um die 15 war. Jemand muss mich daran erinnern, dass ich ihm mal ein Bierchen ausgebe, wenn ich ihm mal persönlich über den Weg laufe. Das war Wladimir Sterzer mit For You. Die Musik, die wir hier bei Radio Tux einspielen, ist schon der Beweis dafür, dass auch freie Musik richtige Perlen sein können. Wenn ihr abends mal Zeit habt, geht doch mal ins Netz und stöbert nach Musik, die unter der Creative Commons Lizenz steht. Und wenn ihr dann eine Band gefunden habt, die euch richtig gut gefällt, schreibt uns doch an die info@radiotux.de, damit wir sie hier den anderen Hörern auch vorstellen können. Wie bereits am Anfang der Sendung angekündigt, haben wir auch diesmal wieder einen Hörer, der sich mit uns über die von ihm verwendete Desktop-Umgebung unterhalten hat. Leszek sprach mit Andreas Abendroth über XFCE.
Es ist mal wieder soweit, Desktop Talk. Und diesmal wollen wir uns mit dem XFCE Desktop beschäftigen. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe diesmal auch wieder ein Community-Mitglied, nämlich den Andreas bei mir. Hi Andreas.
Hallo Leszek.
Ja, und wir zwei wollen jetzt so ein bisschen uns um den XFCE-Desktop kümmern und ein wenig darüber plaudern. Was war so deine allererste Begegnung mit dem XFCE-Desktop und weshalb hast du dich für diesen Desktop eigentlich entschieden?
Also die erste Begegnung hatte ich auf einem IBM-Laptop T30. Den hat meine Schwester von Arbeit mitgebracht. Da haben wir Ubuntu drauf installiert, und zwar Weihnachten 2006 war das, die damals aktuelle Version, also 6.10 oder so wird das gewesen sein. Und natürlich mit dem normalen GNOME damals noch. Und es lief alles ganz gut, aber es gab so ein paar kleine Probleme. Also mit Firefox zum Beispiel, irgendwie Abstürze und hängen geblieben. Also man hat irgendwie gesehen, es hat irgendwie mit der Grafik irgendwas zu tun gehabt. Und da habe ich dann gehört, dass es von, oder auch gelesen, dass es von Ubuntu eine Variante mit XFCE gibt, Xubuntu, und die nicht so viel Ressourcen verbraucht. Und da damals der Laptop auch schon ein bisschen bejaht war, also damals auch schon 3 Jahre mindestens, und die Grafikkarte auch nicht so, also so viel Ressourcen hatte, sag ich mal, habe ich gesagt, na, probierst du das mal aus. Den XFCE Xubuntu installiert über einen Paketmanager, das geladen und keine Probleme. Da lief gut, flüssig, und seitdem bin ich auf XFCE. Und ich habe es dann auch beim großen Rechner dann nach ein paar Jahren installiert. Also jetzt auch auf dem neuen, das ist natürlich einer mit besserer Grafikkarte, besserer Prozessor, ist halt 1 Jahr alt. Aber ich bin bei XFCE geblieben, weil er für mich, na, ich würde nicht sagen ideal ist, aber meinen Bedürfnissen schon sehr entgegenkommt. In Aussehen und Einstellmöglichkeiten, alles Mögliche mit dem, das ist bei mir viel mit, sag ich mal, äußeren Eindruck, ich kann da nicht viel erzählen, warum. Also es ist eine Bauchentscheidung irgendwie schon.
Ja, das ist ja bei jedem so. Hm. Jetzt hast du gesagt, du hast dann relativ früh dann mit XFCE angefangen, das war dann Ubuntu 6 irgendwas, also ich glaube 6.6.06 oder sowas müsste das gewesen sein. So eine krumme Nummer war das ja damals noch. Da lief ja dann, oder da war ja da mit dabei, glaube ich, XFCE 4.4, und seitdem hat sich ja auch eine ganze Menge getan bei XFCE. Was werden denn da bei dem Desktop eigentlich noch für Programme so mitgeliefert?
Als wichtigstes erstmal hier Thuna als Dateimanager, dann zurzeit Parole als so Medienabspieler, aber den habe ich eigentlich nicht in Betrieb, weil da nämlich andere, die mir besser gefallen. Original bei XFCE ist Midori, der Browser. Den nutze ich aber nicht. Ich nutze, oder besser gesagt, Xubuntu installiert den nicht vorher. Den ist der Browser Firefox. Aha. Ja, und dann als, sage ich mal, als Texteditor ist Mousepad, nennt er sich. Und ja, wie gesagt, ich beschäftige mich nicht groß damit. Ich nutze das bloß in Anführungsstrichen.
Ja, okay.
Es hat mich da nicht so interessiert, als Erklärung, es hat mich nicht so interessiert, welche Programme mitgeliefert werden von Desktop oder Ubuntu. Ich nehme die, die vorinstalliert sind, oder wenn ich was Besseres finde, installiere ich es. Ich habe nicht so darauf geguckt.
So als. Aha. Du nutzt dann also primär auch den Xubuntu Desktop, also das, ja, die Ubuntu-Variante, das vorkonfigurierte XFCE für Ubuntu quasi.
Genau.
Und da sind halt ja, vielleicht andere Programme dabei, als die normal, jetzt XFCE normalerweise ausliefert.
Ja. Okay. Und ich denke, wer sich dafür interessiert, kann auf xfce.org oder in der Wikipedia gucken.
Ja.
Wer sich dafür interessiert.
Mhm. Wenn du gibt ja, glaube ich, so verstehe ich XFCE ja auch, eines der Konzepte ist, dass man da auch Programme ganz einfach austauschen kann. Weil so wie es jetzt zum Beispiel Xubuntu in deinem Fall dann gemacht hat, dass dann statt der Standardbrowser Midori, der bei XFCE normalerweise dabei ist, wird der Firefox dann jetzt ausgeliefert. Das heißt, da kann man auch relativ einfach dann solche Sachen konfigurieren wie Standardprogramme. Das ist also einfach möglich, wie man es von GNOME oder von KDE her kennt, oder?
Genau. Also ist es bei jeder Distribution bestimmt angepasst, bei der einen mehr oder bei der anderen weniger. Und ja, hier, wie gesagt, wer genau wissen will, welche Komponenten XFC hat oder von sich aus bringt, ich gucke gerade auf der Wikipedia, ist eine Liste.
Ja, da kann man sich ja dann informieren. Auf jeden Fall, das Wichtigste wird also schon mitgeliefert, also ein Dateimanager zum Beispiel. Desktop-Symbole gibt es halt auch. Gibt es denn noch irgendwelche Besonderheiten, die du sehr an dem XFCE-Desktop jetzt magst, wenn du das mal so vergleichst mit jetzt den neuen Entwicklungen, GNOME 3 oder Unity oder vielleicht auch KDE?
Das größte Plus für mich, sage ich mal, oder ja, ist, XFCE hat von Haus aus einfache Compositing Effekte, also hier wofür GNOME hier Compass brauchte, hat so für einfache Effekte liefert halt XFCE mit. Also das geht über sag ich mal durchsichtige Fenster nicht groß hinaus. Also man kann sagen, dass Programmfenster, was gerade aktiv ist, 100% nicht durchscheinend ist und die anderen im Hintergrund halt durchscheinend sind. Also dass man dann genau sieht, welches gerade aktiv ist. Solche Effekte leicht.
Also ganz einfache Compositing, ja, Durchsichtigkeitseffekte und sowas.
Das. Ja. Und verschieben von Fenstern, dass die auch durchsichtiger werden, sowas. Das ist für Leute, die nicht groß, also dieses Bling-Bling nicht wollen, sage ich mal. Meine Schwester hat sich privat dann bei sich auch auf einem anderen Laptop Xubuntu installiert, weil sie gesagt hatte, sie will dieses wobbly Windows oder hier diese beim Schließen runterbrennen, was man so einstellen kann. Mhm. Das will sie nicht. Das hatte sie bei mir mal gesehen. Ich hatte das auch mal kurz gesagt, das will sie nicht. Aber so diese leichten Compositing-Effekte wollte sie, weil die braucht man auch für die Screenlets. Also hier für die so kleine, hier bei Ubuntu nennt sich Screenlets oder so Widgets auf dem Fenster, also zum Beispiel, wo man dann nochmal eine Uhr habe ich oder hier eine Anzeige von verschiedenen Systeminformationen. Also weißt du, was ich meine?
So ja, genau, Screenlets. Also kleine Mini-Programme, die man auf den Desktop ablegen kann.
Ja, für sowas braucht man das. Und das funktioniert ganz gut. Ich habe parallel auch hier, weil ich es mir aber angucken wollte, Unity installiert. Kann man ja einfach über einen Paketmanager. Mhm. Habe ich mal ausprobiert. Es ist nicht so meins. Ich kann mitarbeiten, das ist nie das Problem. Aber ihr hattet ja letztens eine Folge über Unity.
Genau.
Da Wer das sich interessiert, kann da ja nochmal nachhören. Es ist nicht ganz meins. Und zum Beispiel der größte Unterschied oder für mich das Plus, wo ich sage, Xubuntu ist meins, wenn man hier, es gibt ein normales Applikationsmenü, wie gewohnt. Und dann sind, da sind die Programme dann nach den einzelnen Kategorien geordnet. Also Bildung, Büro, Entwicklung, Grafik, Einstellungen, Zubehör, dieses Ganze. Also dieses klassische Applikationsmenü gibt es dort.
Wie man es ja auch dann von GNOME 2 her kennt.
Ja, wie gesagt, wer es drauf sieht, das hatte ich dann auch 2007. Es sieht nicht viel groß anders aus als ein GNOME 2. Es ist ja damals und jetzt auch. Bloß bei GNOME 2 hatte man ja irgendwie zwei oben in der Leiste, zwei Unterpunkte, Applikationen und Orte. Das ist nur bei XFCE in einem drinne, in einem Menü.
Mhm, einem Menü.
Ja.
Ja, du hast das ja schon angesprochen, das mit dem GNOME 2 und der Ähnlichkeit. Da wird sich sicherlich jetzt, werden sich auch einige dafür interessieren, weil ja jetzt mit GNOME 3 sehr viele Leute sich nach einer neuen Desktop-Umgebung ein bisschen umschauen, die jetzt von GNOME 2 nicht auf GNOME 3 oder Unity umsteigen wollen. Und ich glaube, da bietet XFCE ja auch eine ganze Menge an Möglichkeiten. Kann man denn so ein XFCE auch so konfigurieren wie eben so ein GNOME 2, also mit zwei Panels? Und gibt's da auch Panel-Plugins für?
Ja, also auf meinem System läuft XFCE 4.8. Es gibt eine neue Version 4.10, die ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Da gibt es kleine Unterschiede. Also, aber im Endeffekt kann man es anpassen. Ich kann jetzt, wie gesagt, bloß für 4.8 sprechen, weil ich das vor mir habe. Da gibt es zwei Leisten. Oben die Leiste, da ist das Applikationsmenü drin, also Xubuntu, wo dann die ganzen Programme drin stehen. Und dann ist auch dort die Taskleiste drin. Und so ein paar, sage ich mal, wie nennt sich das?
Systemleiste.
Systemleiste, danke. Also wo hier drin steht, wo man dann hier zum Lautsprecher-Konfiguration kommt. Dann Systemmeldungen, also wenn hier zum Beispiel Aktualisierung sagt, es ist was Neues da, das erscheint dort. Dropbox ist dort drin, Netzwerkverbindung, all dieses ganze Zeug. Dann
also Tray-Icons im Grunde genommen.
Tray-Icons, ja. Mhm. Und dann hier die Wechsel von den einzelnen Desktops.
Und Arbeitsflächenwechsler,
ja. Arbeitsflächen, okay. Ja. Und unten haben sie sich so ein bisschen angeguckt, ist eine Leiste im Original, also unkonfiguriert. Ich hab das Ganze halt auch ein bisschen konfiguriert, wie es für mich am besten passt. Aber unkonfiguriert sieht es so etwas aus wie so ein Dock. Also wie man es von Apple kennt. Also sind unten Applikations-Icons, also da ist Firefox, also hier der Webbrowser, all die ganzen Anwendungen drinne. Software Center, so als Dock.
Kann man denn dieses untere Dock, ist das also tatsächlich auch
es ist kein so Dock. Ein Unity-Dock? Es ist eine Leiste.
Es ist kein Dock. Einfach nur eine Leiste. Also so ja. Schnellstartprogramme sind da einfach eingebaut.
Ja. Es sieht ein bisschen aus wie ein Dock, es ist aber keins.
Aha, okay.
Aber dort kann man so viel wie Platz ist, Anwendungen reinlegen. Das ist kein Problem und das geht auch relativ einfach. Muss bloß auf Rechtsklick, Leiste und dann Leisteneinstellungen oder neue Elemente hinzufügen. Und dann kann man einen Starter hinzufügen, gibt dort ein, welches Programm und wo das Programm liegt. Und dann, das war's, wo das Icon liegt und so. Kein Problem. Es ist für mich einfacher als in Unity, weil zum Beispiel, also in Unity braucht diese Anwendung, die man in das Dech, sage ich mal, reintun will, in das Dock da an der linken Seite, braucht eine Desktop-Datei. Also wo so verschiedenes Zeug drin steht, also was man eigentlich in diesen Starter einträgt. Und das ist umständlich für Dateien, die sowas nicht, für Applikationen, die sowas nicht von sich aus anlegen bei der Installation. Zum Beispiel, wenn man irgendwas nicht über das Paketmanagement installiert, sondern so runterlädt und im Heimverzeichnis ausführen lässt, sozusagen. Da muss man die Desktop-Datei erstmal erstellen. Und das geht hier ganz einfach. Normale Starter.
Okay, das ist super. Das heißt, da kann man dann auch eigene Desktop-Dateien erstellen, eigene Startanlegen für Programme, die man manuell runtergeladen hat.
Ja, also einfach über die Verbindung sagen, dort liegt das, Home, Benutzername, Programme oder dort, wo man es hingelegt hat halt. Das geht ganz einfach. Und wie gesagt, bei Unity ist es mir zu umständlich.
Ja. Neben den Startern kann man da auch Plugins in die Panels einbauen. Gibt's da und benutzt du irgendwelche Plugins oder kennst du da irgendwelche Plugins, die dann vielleicht auch einige unserer Hörer vielleicht interessieren würde? Weil die, ja, gerade von der GNOME 2 Welt kennt man es ja, da hat man sehr viel mit Plugins gearbeitet, CPU-Graph also, oder sowas reingebaut hat.
Da kann man Plugins hinzufügen, so wie auch ein Starter. Genau wie Hinkel gerade gesagt hat. Hatte, rechte Maustaste, Leiste, neue Elemente hinzufügen. Und wenn man der Starter ist selbst ein Plugin. Und dann gibt's so verschiedenes Zeug, also Aktionsknöpfe, abmelden, sperren, andere Systemaktion, Bildschirmfoto, CPU-Graph. Also es gibt Plugins. Einfache wahrscheinlich. Und ich weiß es nicht, wie es in der aktuellen Version ist, aber in der 4.6 weiß ich es, also in der Version vor 4.8, da habe ich es auch gemacht. Man konnte einfach die GNOME-Plugins oder GNOME-Applets nutzen, indem man musste ein extra Programm noch installieren, die das dann übersetzt haben, aber das ging.
Das ist ja gerade interessant für die Leute, die vielleicht jetzt von GNOME 2 irgendwie umsteigen wollen, dass man da auch eben solche Plugins nutzen kann.
Ja, also bei 4.6 ging es. Ich weiß nicht, wie es bei 4.8, 4.10 ist, aber da glaube ich, dass es keine großen Unterschiede gibt. Ich nutze es nicht, aber es funktioniert.
Gibt es denn auch Plugins so zum Runterladen? Also gibt es da einen Download-Manager, der irgendwie eingebaut ist, sodass man das automatisch runterladen kann? Das erinnert mich so jetzt so direkt an GNOME 3 Extension-Seite oder bei KDE gibt es so ein extra Programm, wo man sich Plugins runterladen kann. Ist das da auch integriert oder wie sieht das da aus mit neuen Plugins?
Das weiß ich nicht, muss ich zugeben. Es gibt vorgegebene Plugins. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob man über das System noch installieren kann, also hier über das Paketmanagement der jeweiligen Distribution, also zum Beispiel Ubuntu. Und ich weiß nicht, ob man da noch welche runterladen kann und wie man die installiert. Da habe ich nicht nachgeguckt.
Es gibt wahrscheinlich keinen extra Plugin-Manager, der jetzt für XFCE geschrieben worden ist, sondern muss sich dann tatsächlich eigene Pakete runterladen, die in bestimmte Verzeichnisse dann die Plugins installieren. Okay.
Gut. Wie gesagt, ich habe mich da nicht mit beschäftigt, kann ich nicht dazu sagen.
Ja, gut. Gibt es denn irgendwas Spezielles noch, was man einstellen kann bei XFCE? Weil ich erinnere mich, damals noch bei XFCE 4.4 war relativ wenig zum Einstellen. Das haben viele auch bemängelt. Das hat sich ja sicherlich jetzt mit der 4.6er, 4.8er und jetzt mit der 4.10er Version geändert. Was kann man denn da alles an Einstellungsoptionen finden bei XFCE?
Also Einstellungen. Es gibt einen Einstellungsmanager, den man hier halt übers Applikationsmenü findet. Die Anzeige, Dateimanager, haben wir ein Erscheinungsbild. Also man kann hier da XFCE auf GTK 2 Plus oder GTK Plus 2 oder ich weiß.
GTK 2, ja.
GTK 2 basiert, kann man die ganzen Themen, die es da gibt, nutzen, die GTK 2 nutzen. Sind vorinstalliert welche. Man kann gibt's ja hier so Themenseiten, eine bekannte ist ja GNOME-Look.org, gibt es XFCE-Look.org. Also diese ganzen GTK2-Themen kann man nutzen. Einfach ins Unterverzeichnis .themes rein und da nutzt sie dann. Ja.
Ja, neben dem Aussehen, ich denke mir, da kann man sicher noch ein Icon-Themes, da kann man sicherlich auch genauso einfach ändern. Mauszeiger, Cursor-Theme kann man, glaube ich, auch ändern mittlerweile im XFCE. Ja. Also in Sachen Anpassungen kann man genauso viel, glaube ich, anpassen, wie es halt bei GNOME 2 noch der Fall war. Also da muss keiner irgendwie das missen, wenn er jetzt von GNOME 2 irgendwie auf XFCE umsteigen möchte, kann man eine ganze Menge anpassen. Was gibt es denn noch für Einstellungsoptionen? Wie sieht das zum Beispiel aus hast du zwei Monitore vielleicht mal angeschlossen an deinem Rechner? Gibt es da ein extra Tool, damit man die verwalten kann?
Ich habe bloß einen Monitor. Es gibt einen Einstellungsdialog für die Anzeige. Und ich denke, wenn man einen zweiten Monitor anschließt, dass der dann dort mit auftaucht. Wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert. Kann ich nicht sagen. Ich vermute es. Und ich denke, es funktioniert. Oder halt, man muss es ausprobieren. Dann die ganzen Arbeitsflächen kann man einstellen, wie viel man haben will. Also wie viel virtuelle Desktops. Man kann ihnen Namen geben. Das finde ich schön. Also das sind nicht bloß Desktop 1, Desktop 2 und kann einen Namen geben.
Die Namen tauchen dann auch wahrscheinlich im Arbeitsflächenumschalter auf, oder?
Wenn man hier im Umschalter drüber ist, müssten die eigentlich auftauchen. Ja, bei mir gerade nicht, aber naja, gibt es wahrscheinlich.
Der Vorführeffekt.
Ja. Und Entschuldigung, ich hatte 4.10, die neue Version über ein PPA. Also hier so ein Sonderrepository für Ubuntu mal installiert. Ich habe es aber wieder deinstalliert, weil es irgendwas nicht hingehauen hat. Also und da scheint es mir auch ein bisschen in die Installation reingefunkt zu haben. Manches funktioniert da nicht so richtig. Ja.
Ja, okay, das ist halt aber, das Problem, was man mit PPAs im Regelfall eingehen muss, das Risiko, dass irgendwas nicht funktioniert.
Wo 4.8 rausgekommen ist, hatte ich es genauso gemacht. Also da war ja 4.10 noch in 4.6 noch in der aber und da hatte ich keine Probleme.
Ja. So, dann kommt halt immer drauf an, was man da für ein PPA erwischt, sagen wir mal so. Aber wir waren bei den Einstellungen. Gibt es denn noch Möglichkeiten, auch Peripheriegeräte einzustellen? Ich rede jetzt hier von Tastatur, Maus und sowas. Das kann man natürlich einstellen. Wie sieht's aus mit Soundkarte oder vielleicht so einem Touchpad, also etwas exotische Geräte, sagen wir mal so?
Touchpad ist mit bei der Maus. Also hier, das ist in dem Einstellungsdialog für Maus und Touchpad nennt er sich.
Aha.
Stellen Sie das Verhalten da und Aussehen der Zeigegeräte ein.
Da kann man auch sowas einstellen wie Touch-to-Click oder dass das Touchpad ausgeschaltet werden soll. Das geht auch alles, ja?
Ja, wahrscheinlich.
Okay.
Ja. Ich sitze gerade, warte mal, ich kann abbuchen. Ich schaue gerade mal auf den Laptop. Den habe ich auch gerade an. Das ist immer noch der T30.
Aha, da läuft das also immer noch auch mit der neuen Version drauf. Das heißt, das hat da auch jetzt im Laufe der Jahre nicht irgendwie mehr Ressourcen verbraucht, wie zum Beispiel andere Desktops.
Es läuft eindeutig langsamer. Man merkt, er braucht mehr Ressourcen, XFCE. Aber er läuft stabil, sage ich mal. Ja, da habe ich ein Touchpad, also hier dieses.
Ja.
Man kann dort dieses Gerät einschalten oder ausschalten, ja. Kann man. Ja.
Das heißt also auch in Sachen Konfigurierbarkeit der Hardware braucht sich keiner Sorgen zu machen. Das geht mit XFCE mittlerweile auch alles.
Genau. Man kann Sitzungs- und Startverhalten zum Beispiel, also zum Beispiel ein Startbild, also wenn man sich einloggt, kommt ein kleines Bild, kann man aussuchen, welches man will. Man kann ein eigenes hinterlegen. Automatisch gestartete Anwendungen kann man machen. Und das halt das Ganze, was man dann da braucht, ja.
Also in Sachen Einstellungen hat also XFCE auch schon ein großes Einstellungspotenzial. Gibt es irgendwelche besonderen Programme, die jetzt von XFCE direkt stammen und die du dann sehr gern benutzt auch unter XFCE und die dann vielleicht auch besonders ressourcenschonend sind?
Also Sooner, der Dateimanager, der ist einfach eigentlich, seitdem ich den nutze, mein Lieblingsdateimanager. Der ist einfach gehalten vom Überblick her, von der Ansicht her, also für mich, so wie ich ihn, ja, er hat also hier Icons, also hier Vorschaubilder sozusagen, manchmal, eigentlich schon, ja. Und ja, Vorschaubilder für Bilddateien, dann halt die ganzen Icons für Sounddateien, Videodateien werden angezeigt. Ja, mittlerweile seit 4.8 kann man über Sooner auch direkt auf zum Beispiel Netzwerk zugreifen, also Samba Shares, sowas. Das ging vorher nicht, da musste man vorher ein anderes Programm nutzen und die mounten. Dann konnte man erst zugreifen. Das funktioniert jetzt im Sooner von sich aus. Das, ja. Also, wie gesagt, wer einen einfachen Dateimanager braucht, nicht groß viel drumrum. Links ist hier die Ansichten von den, also hier, welche Ordner man bevorzugt, also Heimverzeichnis, Desktop, der Müll, der Papierkorb, Dateisystem, also auf Root, also Slash und dann die ganzen eingehängten Dateisysteme, also hier, wenn man einen USB-Stick einsteckt, kommt der ja auch rauf, wird er dort mit angezeigt. Dann kann man auch noch sagen, so Verzeichnisse, die man oft nutzt, also Bilder, Dokumente, Download, Musik, die werden dann auch dort hinterlegt.
Links. Also Lesezeichen kann man sich da auch anlegen.
Genau, ja. Genau.
Dann habe ich gesehen, das war ja, glaube ich, eines der besten Features zumindest, was ich bisher gesehen habe, ist, dass man in, glaube ich, auch der einzige Dateimanager das beherrscht, dass man in dem Kontextmenü, also im Rechtsklickmenü, auch eigene Starter ablegen kann, beziehungsweise eigene Einträge ablegen kann. Und dann zum Beispiel sowas Nettes machen kann, wie dass man Audiodateien zum Beispiel markiert und dann mit einem Rechtsklick dann zu einer Playliste hinzufügen kann von einem vorhandenen Musikplayer oder sowas. Nutzt du das auch eigentlich oder ist das ein Feature, das man gar nicht so sehr...
Das wusste ich bis jetzt gar nicht.
Ach so.
Dass es das gibt. Also, dass man dort in dieses Kontextmenü eigenes reintun kann, das wusste ich gar nicht. Und ich wüsste auch gar nicht, wo ich das einstellen könnte. Ich wusste es nicht.
Ja, da gibt es auf jeden Fall, das war so eines meiner, also als ich XFC noch benutzt habe, eines der besten Features, die ich eben benutzt habe, weil man da relativ einfach solche benutzerdefinierten Aktionen, so hießen die, glaube ich, einstellen konnte. Und was wir noch erwähnen müssen, ist, glaube ich, dass der Dateimanager selber, den haben wir jetzt ja so gelobt im Grunde genommen, dass man den auch unter anderen Desktop-Versionen irgendwie auch direkt benutzen kann, ohne dass man sich das komplette XFCE irgendwie installieren muss. Sondern man kann einfach Sooner als Paket installieren.
Ja, wenn es in den Paketen der Distribution drin ist, warum nicht? Und man kann ja auch, obwohl er ja ein GDK-Anwendung ist, also hier XFCE, kann man ja auch hier KDE-Anwendungen starten. Da gibt es keine Probleme. Wird halt diese Laufzeitumgebung für KDE mit installiert, aber keine Probleme.
Ja, total. Genau. Ja.
So. Wechseldatenträger und Medieneinstellungen kann man noch machen. Also hier, ob man, wenn man einen USB-Stick reinsteckt, ob es automatisch eingehängt werden soll und oder nicht. Mhm. Oder wenn man eine CD einlegt, ob da automatisch ein Medienabspieler hochkommt. So.
Also so Autostart und sowas kann man alles einstellen. Ja. Also auch wenn ich eine DVD einlege, dass automatisch dann dieser Parole Media Player oder der andere Media Player, der da installiert ist, dann gestartet wird.
Genau.
Ja, das oder hört sich doch alles sehr gut an. Eine Sache wollte ich noch fragen, weil das habe ich auch letztens gesehen, dass das jetzt mittlerweile auch eingebaut ist, dass XFCE jetzt einen eigenen Benachrichtigungsdienst hat, der also jetzt nicht Notify OSD ist, was normalerweise immer irgendwie Ubuntu benutzt. Also oben rechts werden da jetzt auch Benachrichtigungen angezeigt. Kann man das eigentlich auch konfigurieren? Weil bei Ubuntu ist das eines der größten Kritikpunkte, dass man das nicht konfigurieren kann.
Also ich bin gerade bei den Einstellungen dazu, also im Einstellungsmanager Benachrichtigungen. Mhm. Man kann angeben, welches Thema, also dann
bedient er sich wahrscheinlich der GTK-Themen, oder?
Nee, da gibt's extra welche für, scheint's. Ich bin gerade in dem Dialog, da gibt's verschiedene. Dann kann man die Position, also wo es kommt, einstellen und Deckkraft und wie lange es erscheint.
Ja, das ist doch schon mal ein Riesenvorteil gegenüber Ubuntu und deren Notify OSD, was das eben nicht anbietet und was da ein bisschen nerven kann, so ein bisschen. Jetzt hast du auch ganz kurz erwähnt XFCE 4.10, da gab es ja auch einige Neuerungen. Hast du dir die schon angeschaut? Was gab es da so, oder was ist das, was so ganz speziell jetzt neu ist, worauf die Nutzer vielleicht oder die Hörer dann vielleicht gespannt sein sollten?
Ich habe es mir, wie gesagt, kurz angeguckt, wo es rausgekommen ist. Habe mir auch angeguckt, welche Änderungen sind, oder ich habe mir bloß kurz die Meldung angeguckt, weil normalerweise interessiert mich das nicht groß. Ich nutze sowas bloß. Und wenn ich dann was feststelle, tue ich mich schon danach erkundigen, aber ja, für mich, was mir aufgefallen ist, wo ich es kurzzeitig installiert hatte, wir hatten ja schon über die Leisten gesprochen. In 4.6 konnte man die Leisten positionieren, wo man wollte. Mhm. Also zum Beispiel, ich will nicht oben und unten, ich will rechts und links die Leisten haben. Das ging. Oder man kann einfach sagen, die Leiste soll jetzt nicht oben sein, sondern unten. Also man könnte dann sozusagen die Position der Leisten tauschen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, ich habe das sogar gemacht. Also da bin ich mir fast relativ sicher. Ja. Das geht in 4.8 nicht. Die Leisten sind fest. Also die Position der Leiste. Eines oben, eines unten.
Das heißt, man kann jetzt die Leisten auch nicht verändern? Also die Position also der Leisten nach links und rechts ziehen?
Nee, das geht nicht. Das geht aber wieder bei 4.10. Das hatte ich mal kurz gesehen. Da kann man die wieder rechts und links als Deskbar nennt sich das dann.
Ja, ich glaube, das ist so ein neuer Modus, der hinzugekommen ist die es schon gibt. Also es gibt ja diese horizontale Leiste und eine vertikale. Und jetzt gibt's halt diesen Deskbar-Modus. Da kenne ich mich vielleicht ein bisschen besser aus, weil ich ja auch eine Linux-Distribution mache, die so ein bisschen BOS nachempfindet. Und dieses Deskbar ist halt, wie der Name auch schon sagt, ein 1:1-Klon von dem, was man bei BOS damals gesehen hat.
Ja, also wie gesagt, bei 4.10 geht das wieder, dass man das an der Seite tut und also links und rechts zum Beispiel hat und dann extra diesen Deskbar-Mode. Das ist das Einzige, was ich mir so eingebrannt hat sozusagen, weil ich da mal nachgeguckt hatte. Mhm. Aber da ich es nicht groß nutze oder noch nicht nutze, kann ich da auch nicht groß zu sagen. Es ist dann ein bisschen was geändert worden, aber ich kann da nicht zu nichts sagen.
Bist du eigentlich auch so ein großer Nutzer von Tastenkombinationen unter XFCE?
Außer hier Control, Alt, Links, Rechts und so, ich bin kein großer Nutzer. Also die, was man hier in Office-Programm nutzt, also Steuerung S, Steuerung X, diese nutze ich nicht groß.
Aha. Ja, weil da gibt's ja jetzt auch in dem, gerade glaube ich mit XFCE 4.10 haben sie ja jetzt ein neues Ausführen-Dialog-System eingeführt, beziehungsweise die haben den, wie hieß er, Anwendungsfinder, glaube ich so hieß er, Den haben sie jetzt umgebaut zu so einer Art GNOME Duo Launcher, wo man relativ schnell Programme mit starten kann. Und das fand ich dann doch schon, ja, auch eine Modernisierung des ganzen Desktops, wo sich das Ganze doch schon eher weiterentwickelt von einem einfachen, ausführenden Dialog, den man ja vorher hatte bei 4.8 und 4.6, hin zu einem, ja, eher Programm-Anwendungsstarter, wie man den vielleicht auch von GNOME 3 und Unity so her so ein bisschen kennt, wo man dann auch suchen kann nach verschiedenen Anwendungen, nicht nur den expliziten Namen angeben muss, sondern auch eine Beschreibung des Programms eingeben kann und dann wird das Programm auch einem angezeigt direkt. Und ich denke, das ist eine gute Entwicklung in die Richtung. Was hältst du davon?
Ja, ich finde, würde es gut finden, wenn ich bloß sagen könnte, also ich habe irgendwo einen Webbrowser installiert und ich weiß jetzt den Namen nicht, wenn ich da einfach Browser eingebe und der mir vorschlägt, diese sind installiert, das finde ich gut. Oder ja, wenn's in die Richtung geht, wenn
ja, ich das genau jetzt richtig verstanden. Genau, in diese Richtung geht das.
Ja. Und ich weiß es nicht, ob es eingebaut ist, aber hier was bei Unity dieses ganze Zeitgeist-Zeug, sag ich mal. Mhm. Also wenn wir dann sagen, ich habe dann und dann irgendwas, vielleicht kommt sowas auch noch mit dazu. Ich weiß es nicht. Das finde ich auch gut. Also hier, dass man bloß sagen kann, ich habe dann und dann was bearbeitet, könntest du mir das finden.
Das wäre auch eine gute Sache, wenn das vielleicht mal eingebaut wird in XFCE, ja. Gibt es sonst noch irgendwas Besonderes, was du vielleicht bei deinem XFCE unbedingt umkonfigurieren musstest, was dir bei den Standardeinstellungen nicht so richtig gefallen hat? Oder gibt es irgendwelche Tipps für Einsteiger in XFCE, was man beachten sollte?
Was ich umkonfiguriert habe, einfach eigentlich bloß die Durchsichtigkeit der Leisten. Das habe ich ein bisschen umgeändert, also hier über
Leisteneinstellungen.
Sonst habe ich eigentlich, ist mir jetzt nichts groß bewusst.
Also hast du quasi den klassischen Desktop beibehalten.
Ja.
Also zwei Panel, Layout, Desktop-Symbole und sowas.
Genau. Ist anderes Bildschirmhintergrundbild. Mhm. Natürlich. Was mir gefallen hat, wie gesagt, und dann super Screenlets, also diese kleinen Desktop-Programme dazu hinzugefügt, ein paar extra auf dem Desktop ein paar Verzeichnisse angelegt, ein paar Schnellstarter noch in die Leisten rein auf dem Desktop, aber sonst ist mir jetzt nicht bewusst, dass ich groß was verändert habe. Irgendwas, kleine Dinge auf jeden Fall, also hier das Icon-Theme habe ich mehrmals verändert. Oder auch hier in früheren Versionen hier das ganze Theme, also hier Darstellung, also hier jetzt das aktuelle Graybird ist ganz schön. Das finde ich sehr gut. Aber halt früher hatte ich dann halt auch mal andere, was es da gibt. Da gibt es ja tausende Millionen.
Genau, ja.
Ja. Und was ich gut finde noch an XFCE, er sieht halt bei jede Distribution ungefähr erstmal gleich aus. Ich habe letztens mal eine Savion DVD, Live-DVD drin gehabt. Kein großer Unterschied zu einem unkonfigurierten Xubuntu. Mhm. Also sieht genauso aus. Das gleiche, ich habe FreeBSD, oder besser gesagt PCBSD in einer virtuellen Maschine laufen. Da konnte ich genau dieselben oder Einstellungen vornehmen, also hier Durchsichtigkeit der Leiste, alles Mögliche. Sieht genauso aus wie unter Linux. Da gibt es keine großen Probleme. Aber das erwartet man ja eigentlich von der Desktop-Umgebung, dass es auf verschiedenen Systemen, sei es verschiedene Linux-Distributionen oder wenn es auch verschiedene Systeme, Unix-Systeme, also BSD zum Beispiel, angeboten wird. Man erwartet es ja eigentlich. Und ich denke mal, das ist oder ein KDE auf PCBSD, was ich ja auch, da ist dort auch mit installiert in dieser virtuellen Maschine. Sieht auch nicht groß anders aus als ein normaler KDE, also unter Linux. Also da finde ich, denke ich. Wenn es da große Unterschiede gäbe, das würde mich wundern. Aber das ist doch keine... Nö.
Also hat dann quasi Xubuntu einen guten Job gemacht, was sagen wir mal, ins Detail gehen und etwas hier und da abschleifen des Standards von XFCE angeht. Mhm.
Was man so hört, hier ist XFCE unter Xubuntu doch stark noch von Canonical, also dem Sponsor von Ubuntu, noch stark angepasst. Da läuft noch habe ich gehört, noch viel von GNOME mit, aber so das Visuelle, das ist genau, also da haben sie nicht viel verändert. Unter der Haube scheint es doch ein bisschen was. Kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Entwickler, ich bin Nutzer. Aber sonst keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen Distributionen, wo ich es jetzt schon gesehen habe.
Ja, genau. Wo du gerade schon die Anpassungen angesprochen hast, was mir aufgefallen ist, als ich mal jetzt auch zur Vorbereitung der Sendung mal Xubuntu gerade angetestet habe, ist, dass neben den Tray-Icons, da gibt es jetzt auch, ähnlich wie es bei Unity der Fall ist, auch so ein Sound-Icon. Wenn man da drauf klickt, kriegt man auch so ein Menü, nicht nur um die Lautstärke einzustellen, sondern da wird auch direkt der Musikplayer, den man gerade installiert hat, angezeigt. Und man kann den da auch steuern. Ist das jetzt
im aktuellen schon mit drin? Wie gesagt, ich habe Unity, also das Standard Desktop von Ubuntu, mit installiert. Da hat es bei der Installation verschiedene Dinge verändert. Zum Beispiel auch die Lautstärkeregelung. Aber ich habe sie jetzt auf, die sieht anders aus als vorher. Ja. Und ich hatte auch gelesen, ja, in den Release Notes von dem von Xubuntu 12.04, dass es da Änderungen gab, ja.
Ja, das ist halt mir aufgefallen, dass halt diese Indikatoren, so heißen sie ja unter Ubuntu, dass sie mittlerweile auch bei Xubuntu Einzug erhalten haben. Dann gibt es auch dieses Messaging-Menü, wo man halt E-Mails und wenn man halt gerade chattet, das wird auch einem angezeigt. Also das kann man auch alles
angezeigt, benutzen, wenn man gerade eine E-Mail bekommen hat. Mhm. Ja.
Ja. Ja, gibt es sonst noch irgendwie was Besonderes, was du jetzt noch erwähnt haben möchtest, unbedingt zu XFC?
Jetzt auf die Schnelle eigentlich nicht. Was ich vorhin schon gesagt habe, es ist für solche Leute, die eine einfache Desktop-Umgebung wollen, die nicht viel Bling-Bling, also hier das Ganze drumherum, haben wollen, also hier einen drehenden Würfel oder sowas, den einfache Compositing-Effekte reichen und die einfach mitarbeiten wollen. Und dann auch, ja, bei Xubuntu vielleicht nicht so, aber man sagt, die nicht so starke Rechner haben, sage ich mal, die nicht so, ja, große, nicht so starke Grafikkarten haben, weil es geht ja nicht so stark auf die Grafikkarte. Es ist ja nicht 3D animiert, wie bei Ubuntu Unity zum Beispiel, wo man ja direkt 3D-Unterstützung braucht. Das ist es nicht, also wenn man einen einfachen braucht. Wie gesagt, auf dem T30 läuft immer noch Ubuntu. Es läuft langsam, aber es läuft.
Ja, das ist, glaube ich, auch quasi das Schlusswort, was man sagen, womit wir aufhören können, quasi XFCE läuft und läuft und läuft und läuft. Eben auch auf älterer Hardware sehr gut, sehr flüssig und sehr stabil. Und es ist sehr anpassbar. Also man kann dann auch für die Leute, die jetzt, weil ich habe ja immer so im Hinterkopf immer noch die GNOME 2 Leute, die immer noch nach einer Alternative suchen. Und ich glaube, da werden sie mit XFCE sehr, sehr gut bedient, weil viele der Sachen, die sie kennen, halt von GNOME 2 her, laufen halt auch unter XFCE. Und genau. Man kann auch, wenn man will, auf
demselben Unterbau, GDK.
Und man kann ja auch, wenn man will, zum Beispiel auch Effekte nachrüsten, also Compiz komplett auch laufen lassen.
Ja, Compiz kann man extra laufen. Ja. Wenn einem die einfachen Effekte nicht reichen, einfach Compiz installieren, aktivieren, dann laufen die.
Super. Ja.
Wie gesagt, wir haben bestimmt viel vergessen. Ich bin kein Entwickler, ich bin Nutzer, da weiß ich nicht alles. Ich würde auf Wikipedia und XFCE.org verweisen. Wenn ein anderer Nutzer sagt, also da haben sie aber viel Mist erzählt, er kann sich ja bei euch melden.
Wir werden sicherlich mit Feedback bombardiert. Das, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist, weil es ein bisschen was zu kurz kam, glaube ich, dass XFCE selber auch eine ganze Menge neben dem Desktop auch eine ganze Menge an Projekten auch noch hat, also Programme entwickelt. Der Midori-Browser, den haben wir ja kurz angesprochen, der wird ja auch mittlerweile viel geschätzt von anderen Leuten, die halt einen flotten Browser haben wollen auf etwas älterer Hardware.
Da ist mir was Schönes immer passiert. Ich hatte es schon mal gesagt, oder Midori, man kann ja in Browser auch sagen, wie er sich verhalten soll, also wie er sich ausweisen soll einer Webseite gegenüber. Ja. Und mir ist es auf verschiedenen Systemen, Sabayon, PCBSD, aber auch hier auf Ubuntu, ich habe ihn jetzt mal installiert, da hat er sich halt so ausgewiesen, da kam dann die Rückantwort, dass ich einen Mac nutzen würde, also Mac OS nutzen würde. Aha. Mir ist es schon mehrmals hier so bei Chromium und so passiert, dass er sich als Safari, weil er ja halt WebKit nutzt, ausgewiesen hat. Aber es kam dann immer noch, dass ich es unter Linux nutzen würde. Aber da kam halt Mac OS. Ja, und dann XFC hat ein eigenes CD-DVD-Brennprogramm. XFBurn. Ich bin gerade bei XFCE auf der Wikipedia-Seite. Was man dann noch sagen musste, Parole, was wir vorhin schon mal kurz gesagt hatten, Multimedia-Player. Also hier für die verschiedensten Audio, Video, DVD.
Kann er mittlerweile auch Untertitel abspielen? Weil das war immer so das Problem, weshalb ich ihn direkt runtergeworfen habe, was anderes installiert habe.
Da muss ich wieder sagen, ich nutze nicht. Ich nutze für Videos, habe ich immer das, Totem habe ich immer benutzt.
Ja, oder der Standard von GNOME.
Ja. Genau, Totem habe ich immer genutzt, weil, oder Videolan oder jetzt auch M-Player. Und Parole habe ich eigentlich nie groß genutzt. Da ist halt die ersten Versionen von Xubuntu, die ich genutzt habe, bis vor ein, zwei Jahren oder so, wurde da gar nicht mit installiert. Was ich vorhin gesagt hatte, Ubuntu passt halt XFCE ein bisschen an, im Vergleich zu anderen Distributionen halt mehr. Und jetzt in den letzten Versionen ist Parole mit installiert.
Ja, ich glaube, Parole haben sie auch erst jetzt in den letzten Jahren entwickelt, so als Alternative, als etwas ressourcenschonende Alternative für Totem. Weil vorher hatten sie ja Totem im Einsatz. Ja.
Wie gesagt, bin immer wieder auf Totem zurück. Ich hatte mal genutzt, weil zum Beispiel Seitenverhältnis bei Videos hat manchmal nicht gestimmt. Mhm. Ja, oder bei Audio nutze ich gerne Audacious. Weil der mir ganz gut gefällt. Das ist so hier erinnert an Winamp vom Aussehen her.
Ist eine XMMS Portierung auf GTK 2 ursprünglich mal gewesen. Ja. Benutze ich auch sehr gerne, muss ich sagen.
Ja. Dann eigener Bildbetrachter Ristretto.
Genau.
Der ist auch ganz gut. Was mich dadurch stört, man kann immer bloß ein Bild angucken und weiterschalten, also hier mit Bild auf, Bild ab, funktioniert dort irgendwie nicht.
Ach so. Aber es wird ja auch eine Leiste angezeigt von Bildern im aktuellen Ordner und dann kann man dann hin und her schalten. Ja. Also es ist einfach nur ein Bilderviewer, wo man sich vielleicht, ich glaube, eine Bildschirmpräsentation gibt es also auch, so Diashow kann man dann auch machen, falls man seinen PC an den großen Fernseher anschließen möchte und dann die Urlaubsbilder anzeigen möchte, dann geht das mit dem Bildviewer dann auch. Also was ganz Einfaches einfach nur.
Ja, und wer sich mehr informieren will, Wikipedia, XFCE.org sind Quellen dafür.
Ja, Dann haben wir, glaube ich, noch eine Sache, ein Programm fällt mir noch ein, was ich auch öfters mal benutzt habe, ist der X-Archiver, also ein Entzipperer und ein Packprogramm kommt ja auch, glaube ich, vom XFCE-Team und haben sie auch ganze Arbeit geleistet. Das wurde jetzt auch aktualisiert auf eine neue Version und kommt auch mit den neuesten Archiven klar. Also man kriegt also auch Software bei XFCE mitgeliefert. Ansonsten kann man sich ja auch aus dem reichhaltigen GNOME oder GTK-Programm bedienen. Wenn man sogar will, kann man sogar Qt-Programme wie VLC oder sowas nachinstallieren. Die integrieren sich auch nahtlos. Man kann sie auch als Standardprogramm einstellen, Standard-Videoplayer oder DVD-Player oder sowas. Also quasi perfekt XFCE, quasi der leichtgewichtige Desktop, die beste Alternative wahrscheinlich zu GNOME 2.
Das denke ich mir auch. Genau, ja.
Ja, dann sind wir, glaube ich, durch mit diesem kleinen Desktop-Talk zum XFCE. Falls die Leute dann irgendwelche Fragen haben, können sie natürlich nochmal in den Comments-Bereich gehen und Fragen stellen. Da werde ich oder du, wir werden dann sicherlich dann auch beantworten können. Und ansonsten xfce.org, haben wir auch schon angesprochen, ist die Webseite des Vertrauens, wenn man sich über XFCE informieren möchte. Ansonsten eine Distribution schnappen, wie zum Beispiel Xubuntu und das Ganze mal auf einem Live-USB-Stick oder so ausprobieren.
Und ich denke eigentlich bei jeder Distribution ist heutzutage XFCE dabei, denke ich. Wenigstens als Option. Wenn nicht als Standard, aber als Option denke ich schon. Oder man lädt sich es dann bei XFCE runter als Paket und installiert es von dort.
Genau. So, das war's dann also für diesen Desktop-Talk und zurück ins Studio.
Super. Vielen Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über XFCE zu sprechen. Ich finde diese Gespräche mit Nutzern ja ausgesprochen gut. Da hat man meist einen etwas anderen Blickwinkel, als wenn man mit einem Entwickler oder anderweitig an dem Projektbeteiligten spricht. Wenn ihr also Lust habt, die von euch verwendete Desktop-Umgebung vorzustellen, sagt uns einfach Bescheid. Bisher konnten wir dieses Jahr bereits über Unity, GNOME 3, KDE und jetzt XFCE sprechen. Damit sind wir für diesen Monat auch schon wieder am Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch beim Hören genauso viel Spaß gemacht wie uns das Produzieren. Wir wünschen euch einige sonnige Tage und verabschieden uns mit einem Spruch, den ich von Danny gelernt habe. Immer ein Bit über Null halten. Zum Ausklingen hört ihr Music Radio Start mit A Common Tale. Macht's gut! Your door. I don't care anymore. Engines loud, cars go racing by. This town bores us all. We have no. Down. Spin.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software
und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net.